Andreas, 57% des Vertriebserfolgs wird durch Persönlichkeitsmerkmale entschieden und tatsächlich nur 43% durch deine Fachkenntnis oder die Qualität deines Produkts oder Services. Finde ich schon verblüffend, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum ist das so?
Ja, also ich kenne jetzt die Zahlen tatsächlich nicht so im Detail, was du für eine Studie zitierst, aber grundsätzlich zweifle ich das nicht an. Im Gegenteil, also ich sag mal, die Aussage ist ja schon mal gefühlt 50% mehr liegt auf der persönlichen Ebene als auf der fachlichen Ebene. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf der einen Seite damit zu tun hat, dass natürlich das Fachliche auch grundvorausgesetzt wird und dass Menschen halt dann entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten wollen, worauf sie Bock haben. Ja, Menschen kaufen bei Menschen und finden dann die passende Excel-Tabelle, um sich zu rechtfertigen. Und ein Schlüssel wird sein, typgerecht zu kommunizieren. So zu kommunizieren, wie es mein Gegenüber auch gerne hätte.
Ja, Metastudie vom Journal of Psychology ist tatsächlich so. Finde ich sehr, 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 sehr stark. Und ich habe dann mal ein bisschen geguckt und habe wirklich mal ein bisschen recherchiert, wie schön es eigentlich wäre, wenn man diese Persönlichkeitsfaktoren gezielt einsetzen könnte. Dabei bin ich auf eine Studie gestoßen. Das ist eigentlich, wie ich momentan finde, eigentlich eher eine Sammlung von Behauptungen. Hat ein Cold-E-Mail-Tool, Lemlist aus Frankreich, mit einer litauischen Sales-Agentur aufgestellt. Und zwar haben die behauptet, dass sie unter Einsatz der DISC-Merkmale,
ja, also Persönlichkeitsmerkmale,
genau,
ja,
die Antwortraten haben signifikant steigern können. Das will ich auch überhaupt gar nicht bezweifeln. Was ich bezweifle ist, woher kennen sie die DISC-Typen, ja, der angeschriebenen Kaltkontakte? Das geht meiner Meinung nach nämlich nicht. Die kannst du nirgendwo anreichern. Und wenn du fragst, sag mal, was du für ein DISC-Profil hast, da werden dir wahrscheinlich trotz dem Fakt, dass DISC das am meisten eingesetzten Format oder Methode ist, wird dir niemand sagen können, was er für ein DISC-Profil hat. Also da muss ich sagen, wäre schön, wenn es funktionieren würde. Ich bezweifle aber, dass das tatsächlich so war.
Also ich glaube, ich merke schon, wo du heute hin möchtest. Es geht heute darum, dass wir über typgerechte Kommunikation sprechen.
So ist es.
Dass wir darüber auch sprechen, welche Magie das natürlich im Verkaufsgespräch hat. Ich glaube, dass das eine exorbitant große Wichtigkeit hat. Das heißt, wie du schon sagst in dieser Studie, 57-43% zugunsten der persönlichen Ebene sozusagen. Das Thema DISC-Modell, wie gesagt, müssen wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen, bevor wir drüber sprechen. Ja. Lass uns kurz einfach bei Persönlichkeitstypen allgemein bleiben. Ich glaube schon, dass ein Mensch, der hochgradig ausgebildet ist in einem Persönlichkeitsmodell, in der Lage wäre, wenn er sich Profile anschaut, Webseitenauftritte, Social-Media-Accounts etc. pp., in der Lage ist, Persönlichkeitstypen abzuschätzen.
Ja.
Betone, liegt auf abzuschätzen. Und da sicherlich auch, ich sag mal, eine relativ gute Trefferchance hat.
Mhm.
Ich glaube, dass es schwer ist, das technisch auszulesen, weil dafür halt ganz viel emotionale Intelligenz erforderlich ist. Und da würde ich halt jetzt auch erstmal dran zweifeln. Aber jetzt ist ja die Frage, ob jetzt diese litauische Studie oder so der Fokus sein sollte. Ansonsten, wenn wir jetzt ja an unseren Zuhörer denken oder Zuschauer, der ja ein Unternehmen hat, der hat ja nicht nur kalte Kontakte, sondern er hat ja auch Kontakte von Kunden.
Ja.
Er hat Bestandskunden, er hat ehemalige Kunden, er hat Interessenten. Und wenn wir da uns dessen bewusst werden, welche Chance dahinter liegt, typgerecht zu kommunizieren und eben nicht einen Newsletter beispielsweise zu schreiben oder immer die immer gleiche Ansprache zu haben, sondern die Leute typgerecht in ihrer Welt abzuholen, da liegt ein Riesenerfolgsgeheimnis. Das würde ich ohne Frage unterschreiben. Wie die das da technisch lösen, fände ich total spannend zu wissen. Du sagst ja, es klingt jetzt eher wie eine Sammlung von Behauptungen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass da wenig bis keine Beweisführung da ist, ja?
Ja, also ich habe zumindest nicht entnehmen können, wie man tatsächlich DISC-Profile für Kaltkontakte erhebt. Weil das ist ja das, was Lemlist ist, ein Cold Outreach Tool, ja? Also das schreibt unbekannte Kontakte an. Und in diesem Szenario möchte ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen lassen, schließe ich aus, dass es tatsächlich so war. Also das müssen Warmkontakte gewesen sein, Bestandskunden, wo man eine gewisse Form von Analyse hat, statt finden lassen können.
Ja.
Und ich meine, das ist ja auch relativ einfach möglich. Also im E-Mail-Verkehr, du kannst einfache Prozessstrecken bauen mit Sentiment-Analyse, indem du ganz einfach den Schreibstil eines Gesprächspartners analysierst und dann auch klassifizierst. Hilft
genau.
Natürlich.
Und dann zusätzlich das vielleicht mit der menschlichen Wahrnehmung quasi überein, also auch die quasi abspeicherst. Und wenn du nur da eine Überdeckung hast, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dann bist du auf dem technischen Weg und auf dem menschlichen Weg zum gleichen Ergebnis gekommen. Wenn es da eine Diskrepanz gibt und die wird dann normalerweise nicht exorbitant daneben liegen, sondern vielleicht benachbart sein, auch da sind wir ja dann schon mal vielleicht auf dem richtigeren Weg, als wenn wir halt standardisiert fahren. Ja. Aber, und ich glaube, das ist auch die Gefahr, auf die man hinweisen darf und sollte, wenn man es vermeintlich technisch nur löst, auch mit kalten Kontakten jetzt, wieder so Stichwort die Studie, und man macht dann natürlich einfach falsch, dann schade ich mir mehr,
genau,
als wenn ich generalistisch vorgehe. Das, ich gewinne, wenn ich es richtig spezifiziert mache, ich verliere aber, wenn ich es falsch spezifiziert mache, dann verliere ich. Das ist halt das Risiko. Aber die Chance, wie gesagt, wenn wir auf Bestandskunden schauen, Interessenten, wo irgendwo schon mal ein Kontakt da war, wo ich was einschätzen kann, wo ich vielleicht auch händisch vorher eingreife, weil ich vielleicht den Menschen, das menschliche, emotionale Intelligenz mitnehme, dann gewinnst du auf jeden Fall mit der typgerechten Kommunikation.
Genau. Und ich glaube, es wäre jetzt dann ganz sinnvoll, diese 4 Quadranten mal zu erklären. Das machst du gleich, aber vorher will ich noch sagen, also es gibt zum Beispiel auch Tools für den, der interessiert ist. Ein Tool ist Crystal. Das ist ein Chrome-Plugin, war es zumindest vor einiger Zeit noch. Analysiert zum Beispiel ein LinkedIn-Profil von einem Kontakt und bewertet dann, was ist er für ein Typ. Gibt andere Tools noch, Watson, Humantic, also der interessiert ist, kann da mal gucken. Die sind nicht ganz billig. Also alles das ist natürlich höchst wissenschaftlich und kostet dann auch höchst wissenschaftlich Geld. Aber es ist in jedem Fall spannend. Gibt, glaube ich, ein Trial irgendwie für 10, 20 Kontakte, kann man das mal machen. Das ist wirklich witzig. Aber jetzt lass uns doch mal auf Disk kommen. Wie der Zufall so will, bist du Disk-Spezialist. Bietest dazu auch Seminare an bei dir in der Akademie. Kann aus eigener Erfahrung sagen, habe ja dann auch mehrmals dieses Seminar durchlaufen, habe auch eine Typisierung durchführen lassen mit dir und habe meinen Frieden mittlerweile gemacht mit meinem Profil. War zum einen bestätigt, zum anderen erschreckt, ja, was da so rauskam. Aber es war in jedem Fall interessant. Also für dich als Zuhörer, guck da mal rein. Es ist wirklich höchst spannend, verblüffend und auf jeden Fall wertvoll. Und warum, das erklärst du jetzt mal bitte ganz kurz.
Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht zum Hoffmannsch-Monolog wird, aber das kriegen wir hin.
Ja, ich unterbreche dich dann.
Ja, immer wieder gerne. Auch lass uns da ein bisschen interaktiv reingehen. Also das Disk-Modell ist, wie gesagt, ohne dass wir jetzt da einen theoretischen Ausflug zu sehr in die Tiefe machen wollen, es ist das weltweit am meisten verwendete Persönlichkeits- und Kommunikationsmodell sozusagen. Mittlerweile fast genau 100 Jahre alt von der Entwicklung, wie gesagt, permanent weiterentwickelt, ist mittlerweile kein geistiges Eigentum einer Einzelperson oder einer Firmierung mehr, sondern es ist halt einfach mehr oder weniger schon allgemeingut. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich verschiedene Firmen, die das versuchen zu monetarisieren. So, ja. Also das mal vielleicht so als Vorbemerkung, aber eigentlich ist es mittlerweile allgemeingut. Die Idee von dem Disk-Modell ist, auf der einen Seite, du hast schon gerade gesprochen, von 4 Quadranten über 2-dimensionalen Achsen, 4 Cluster zu bilden, 4 Quadranten zu bilden. Achtung, ich möchte aber gleich vorneweg eins dazu sagen, weil es gerne oft eine Kritik ist, die man an dem Modell äußert, die aber falsch ist. Das heißt nicht, dass wir Menschen in 4 Schubladen stecken hinterher. Weil es 4 Quadranten gibt, heißt das nicht, es sind nur 4 Schubladen. Wer sich damit tiefergehend beschäftigen mag, und dazu rate ich, kann jetzt gerne mit mir in Dialog gehen oder war auch immer anders. Das Disk-Modell ist in der Lage, unendlich viele verschiedene Persönlichkeitstypen abzubilden. Aber Achtung, und das ist ganz wichtig und deswegen macht es auch Sinn, es zu verwenden. Wenn wir im Vertrieb unterwegs sind, müssen wir ja relativ schnell reagieren. Wir müssen entscheiden, wie gehen wir vor. Banales Beispiel, etwas, was ich in meiner Vertriebszeit sehr oft, sehr häufig erlebt habe. Du hast einen Termin, teilweise über die Assistentin vereinbart, von einem Geschäftsführer, von dem Inhaber. Du kennst die Person nicht persönlich. Du fährst dorthin, wirst vom Empfang in den Besprechungsraum geführt, du stehst im Besprechungsraum und im Prinzip geht irgendwann die Tür auf und dein Gesprächspartner kommt rein, aber du hast ihn noch nie gesprochen. Und die Frage, die du dir ja immer stellst, ist so im Vertrieb, im Erstkontakt, ja, gehen wir jetzt zum Beispiel los mit Smalltalk, ja, nein. So. Und da kann ich nicht generell mit ja oder mit generell mit nein beantworten, so was dem Motto, so finde ich es besser, also mache ich es immer so oder der andere sagt, ich mache es immer anders, sondern ich sollte es meines Erachtens so machen, wie es mein Kunde gegenüber sich selber wünscht. Und dann fängt halt an, es Spaß zu machen, nur in diesem Szenario, die Tür geht auf, stehst du vielleicht, wenn du Glück hast, ist ein großer Raum 5 Meter von der Tür entfernt, dann hast du 2,50 Meter Zeit,
ja,
entscheiden, wie laufen wir jetzt hier los?
Ja.
Wie treten wir hier auf? Und dafür sind natürlich dann diese Vereinfachung von 4 Quadranten total hilfreich. Achtung, wir wollen Thesen ableiten für den Vertrieb, wir wollen nicht Menschen analysieren und wir wollen vor allem auch nicht Menschen therapieren. Das ist nicht der Anspruch.
Vielleicht da auch nochmal ergänzen, wir haben vor 2 Wochen über Manipulationen gesprochen, ne? Also diese Disk-Nummer ist eine Geschichte, die zum Wohle oder zum Vorteil des Kunden praktiziert werden muss und nicht um ihn zu manipulieren. Also das hier wirklich an der Stelle nochmal ganz klar gesagt. Ja.
Das ist wie immer Fluch und Segen zugleich. Es ist wie das Messer. Ja, das Messer ist neutral, das Diskmodell ist neutral. Wofür es dann eingesetzt wird, entscheidet leider der Anwender. Ja. So. Ist natürlich genauso wertvoll in der Mitarbeiterführung etc. pp. Das heißt, wir werden natürlich über diese 4 Stereotypen sprechen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich selber, weil du hast ja von deinem Profil gesprochen, Christian, oder halt jemand, der sich damit auseinandersetzt, beschäftigt, der kann ganz viel über sich selber lernen. Und ein D, also wir werden den Typ gleich spezifizieren, aber ein D ist nicht gleich wie das ein anderer Mensch, der auch ein D ist, und der dritte, der wieder ein D ist. Es können komplett unterschiedliche Menschen sein, obwohl sie vielleicht im gleichen Quadranten liegen. Ja. Trotzdem haben sie sehr viele Gemeinsamkeiten, wie ich mit ihnen kommunizieren darf und soll. Eine Sache vielleicht, die mag ich gleich vorne wegschieben. Wenn du dich jetzt Hörer jetzt angesprochen fühlst und sagst, oh, ich muss da gleich mal recherchieren. Recherchier gerne, ausführlich, aber bitte lande nicht auf irgendwelchen Webseiten, die dir dann 8 Fragen stellen, dir dein Profil quasi hinterher zuschicken, nachdem du deine E-Mail-Adresse abgegeben hast, weil mit 8 Fragen kann ich keinen vernünftigen Persönlichkeitstyp bestimmen. In 8 Fragen kann ich nur 1 erreichen, dass du hinter mir deine E-Mail-Adresse da lässt und ich dich hinterher mit Werbung zuspammen kann. Also da bitte ein bisschen aufpassen, wo du vermeintlich kostenlose Tests herbekommst. Die haben andere Intentionen und die haben vor allem nicht die Aussagekraft, weil da bekommst du dann auch wieder nur, du bist ein D oder ein I oder was auch immer. So.
Also richtig, kostet Geld.
Genau.
Nicht übermäßig viel, aber es kostet Geld und dann passt es auch und dann ist es auch belastbar. Ne?
Und dann hast du vor allem auch ganz viele wertvolle Erkenntnisse für dich und dann ist fertig. So. Also, im Prinzip, es gibt 2 Dimensionen, das heißt 2 Achsen, so wie früher in der Schule, X-Achse, Y-Achse, kann man sich so vorstellen. Auf der horizontalen Achse unterscheiden wir grob gesagt im Prinzip zwischen Menschen, die sozialen Daten faktenorientiert sind, analytisch, die ergebnisorientiert arbeiten wollen, die auch den Punkt haben, wo sie sagen, hey, ich bin ein bisschen skeptisch und kritisch und ich möchte ein bisschen was vorantreiben. So, das sind so diese Geschichte auf der linken Seite. Prozessbezogen, fertig. So, rechte Seite, auf der X-Achse sind dann halt Menschen, die an Menschen orientiert sozusagen sind, die empathisch sind, die intuitiv sind, die auch kreativ sind. Das ist so diese 2 Achsen. Ihr merkt schon, ich verwende ganz bewusst mehrere Adjektive. Mir ist das ganz wichtig. Warum? Weil Sprache ist immer wertend belegt durch die Erziehung. Ich sage jetzt mal nur so einen Begriff wie egoistisch. Ja, egoistisch ist an sich einfach nur eine neutrale Beschreibung für ich bin ich bezogen. Aber durch die Erziehungskontext, es wird egoistisch meistens sehr negativ behaftet. So. Jetzt gebe ich dir ein positives Beispiel für egoistisch sein. Wenn ich ganz vielen Menschen helfen will, muss ich zuerst auf mich achten, weil nur wenn es mir gut geht, kann ich auch vielen Menschen helfen. So, das ist ein positives Beispiel für egoistisch. Ja?
So wie im Flugzeug. Erstmal selber Sauerstoff, bevor jemand anders drankommt.
Genau dieses Bild. Fertig. So. Das heißt, wir haben jetzt schon mal auf der X-Achse, auf der horizontalen sozusagen 2 Dimensionen. Ich sage immer, und so ist es typischerweise dargestellt, wenn du auf der linken Seite schaust, hast du die Zahlen, Daten, Fakten, Menschen. Auf der rechten Seite hast du halt dieses Thema menschenorientiert. Jetzt haben wir noch die Y-Achse, also die vertikale. Da haben wir oben Menschen, die extrovertiert sind, aktiv sind, schnell sind, laut sind, selbstbewusst, entscheidungsfreudig. So, und das ist so diese obere Dimension. Und die untere Dimension ist dann halt genau das Gegenteil. Es sind eher Menschen, die nachdenklich sind, ruhiger, methodischer, bedacht, introvertiert, leise, beobachtend, all diese Dinge. Ja, so. Und ich glaube, wenn man so diesen Adjektiv komplex immer nimmt, dann bekommt man, glaube ich, ein ganz gutes Bild, ohne dass man jetzt mit einem Begriff wie bei laut und leise sofort vielleicht irgendwie eine falsche Richtung hat. Je nachdem, wo man sich vielleicht auch selber zuordnet. So. Und daraus ergeben sich 4 Quadranten. Wir sprechen dann halt eben von D, I, S und G. Wenn wir es jetzt in der Reihenfolge machen, wie ich das gemacht habe, dann haben wir oben links D wie dominant direkt. Typischerweise nur mit dominant bezeichnet. Auch hier verwende ich immer Doppeladjektive. Oben links dominant direkt, oben rechts initiativ inspirierend, unten rechts stetig sozial und unten links genau gewissenhaft. Also im Prinzip, das sind diese 4 Stereotypen. So, Dann haben wir damit 4 Quadranten gebildet und können jetzt Menschen, Achtung, es sind unendlich viele unterschiedliche Typen, aber zumindest mal in 4 Oberkategorien packen, um dann für uns in einem Verkaufsgespräch damit einhergehend loslaufen zu können und Thesen aufzustellen etc. pp. Magst du irgendwas sagen, Christian? Ich habe so das Gefühl, ich habe einen Monolog heute. Das fühlt sich irgendwie merkwürdig an.
Nee, ich stelle mir gerade vor, wenn ich das morgens in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit höre, ja, dann glaube ich, bin ich jetzt relativ nah an der Gehirnschmelze, wenn ich mir das alles vorstelle, was du sagst. Hört sich natürlich jetzt alles sehr, sehr kompliziert an. Aber, großes Aber, das wird immer leichter, je mehr man damit arbeitet. Ne?
Ja.
Jetzt ist es natürlich super cool. Ich glaube, die Vorteile kommen ja auch super raus. Wie viel es bringt, wenn man das einsetzen kann? Wie lange dauert es denn, bis ich es einsetzen kann? Ich brauche natürlich eine Routine. Ja? Wir haben vorhin drüber gesprochen, du hast 2,50 Meter, um zu erkennen, wer kommt da auf mich zu. Wie lange brauche ich, wie muss ich mir das vorstellen, wie baue ich diese Routine auf?
Ja, also am Ende ist es erstmal so, dass wenn ich mich damit das erste Mal beschäftige, intensiv, dann ist das natürlich erstmal, klingt das, wie du schon sagst, raketenphysikmäßig. Ja, und sagen, wow, ist total abstrakt. Aber das Spannende ist, wenn man sich dann tiefergehend beschäftigt und wir beschäftigen uns damit ja 2 Tage und nicht jetzt 20, 30 Minuten in der Tiefe, dann habe ich meistens bei fast allen Teilnehmern immer den gleichen Effekt. Sie verstehen sich zum ersten Mal selber viel besser.
Kann also ich aus eigener Erfahrung tatsächlich bestätigen.
Ja,
da gab es ein paar Punkte, die haben mich bestätigt, aber ein paar Punkte, die waren also sehr erhellend.
Ja. Also ich glaube, man hat dann, wenn man zumindest ein bisschen im fortgeschrittenen Alter schon ist, schon realisiert, dass Menschen irgendwie unterschiedlich sind und unterschiedlich ticken. Ich nehme es immer in meinem Beispiel auch oder ich frage dann immer auch ganz direkt meine Teilnehmer oder auch Menschen, wenn ich irgendwo in einer Veranstaltung treffe, sage, wer hat mindestens 2 Kinder vom gleichen Lebenspartner, ja? Und dann frage ich, die zweite Frage ist immer, und sind die ticken die gleich? Hm. Und da kommt immer die Antwort oft, also zu 99,9% sagen die nee. Und dann sage ich, guck mal, gleiches genetisches Erbmaterial, gleiche Wertewelt der Eltern, gleiche Erziehungsmethoden. Okay, vielleicht entwickelst du dich vom ersten zum zweiten Kind ein bisschen weiter, aber die Methodik bleibt ja mehr oder weniger die gleiche. Und wenn da unter diesen Laborbedingungen, in Anführungsstrichen, schon nicht gleiche Kinder rauskommen oder gleiche Menschen, wie sollen das funktionieren, wenn wir dann unterschiedliches Genmaterial haben, unterschiedliche Erziehungsmethoden, unterschiedliche Werte der Welt, unterschiedliche kulturelle Einfluss, also Menschen ticken unterschiedlich. Ich glaube, das ist relativ klar. Auf der anderen Seite erkennst du aber gewisse Muster und es wäre jetzt halt spannend, sich dann mit dem Thema auch zu beschäftigen, warum macht das eigentlich Sinn, das DISC-Modell oder andere Modelle zu verwenden? Weil wir können zwar Dinge beobachten an Menschen und hören, wie jemand spricht zum Beispiel oder was er sagt und hören aber auch, wie er es sagt. Und können dann, wenn wir die Menschen quasi klassifizieren können, Achtung, wir stellen nur Thesen auf, wir sagen nicht, du bist so. Ja, es geht nur darum, für uns Handlungsthesen zu erstellen. Dann können wir daraus ableiten, was motiviert jemanden? Wie trifft jemand Entscheidungen? Ja, schnell oder langsam? Sofort oder über Nacht beispielsweise aus Vertriebsrelevanz. Ja. Was motiviert ihn? Also geht es halt in die Richtung, was sind halt Kaufmotive? Ja? Geht es zum Beispiel darum, Macht und Status zu erlangen oder vielleicht auch einen unfairen Vorteil gegenüber den anderen? Oder geht es darum, vielleicht in einem anderen Menschentyp geht es halt darum zu sagen, hey, wie können wir das Gemeinwohl stärken? Wie können wir es schaffen, dass es uns allen besser geht, dass es hier auf der Welt vielleicht besser läuft und so weiter und so fort. Ganz unterschiedliche Kaufmotive, die ich daraus ableiten kann, wenn ich verstehe, wer oder was mein Gegenüber ist. Ich verstehe aber auch, wovor jemand Angst hat. Ja, da geht es jetzt nicht darum, ob jemand eine Spinnenphobie hat oder nicht, sondern Angst vor zum Beispiel Ausgrenzung, Angst vor Kompetenzverlust, Angst vor Anzweiflung des Status und so weiter und so fort. Darum geht es. Und wenn ich sowas kenne, dann habe ich halt einen Vorteil, weil ich halt weiß, wie ich quasi sprachlich Menschen eher kriege, überzeugt bekomme etc. Und ich verstehe halt auch, das ist jetzt gerade auch, wenn man sich vielleicht mit sich selbst beschäftigt, ganz wichtig zum ersten Mal, was bringe ich eigentlich für Schattenseiten mit sich? Jeder Persönlichkeitstyp hat auch eine dunkle Seite der Macht. Ja, also ich sag mal, der Macher, was ja so eine gute Eigenschaft vielleicht ist, wenn es kriselt, wenn es schnell gehen muss, ja, wenn es Haus brennt, blöd gesagt, dann ist halt super, wenn einer sagt, da müssen wir runter und Attacke und nicht erst ein Arbeitskreis gebildet wird. Aber es könnte auch sein, dass jemand, der so ist, vielleicht sehr forsch manchmal ist, vielleicht auch über die Gefühle der Kollegen oder Mitarbeiter oder was hinwegbügelt und da einfach nur das Ergebnis über den Menschen stellt. Das kann auch passieren. Das sind halt dann vielleicht die Schattenseiten, die damit einherkommen.
Was ich halt sehr, sehr spannend fand, war, es gibt ja dann immer, man sagt, die Chemie hat nicht gestimmt. Ja, es gibt Leute, mit denen du einfach nicht kannst. Es funktioniert einfach nicht. Ja? Und dieses DISC-Modell verstanden zu haben, ist wahnsinnig erhellend, weil du dann, wenn du einschätzen kannst, warum es nicht funktioniert, ja, das hilft halt. Wenn du dann die Eigenmotivation aufbringst, es funktionieren zu lassen, indem du dich dann anpasst, weil du weißt, wie dein Gegenüber kommuniziert, dann kannst du eben sehr viele Blockaden und sehr viele Blockaden und sehr viele Probleme einfach auflösen.
Ja.
Wenn es dir sowieso egal ist, lässt es sein. Aber das finde ich halt, oder fand ich sehr, sehr spannend.
Ich muss ja deine Frage noch beantworten, die du gestellt hast, aber ihr merkt schon, das ist ja halt mein Lieblingsthema.
Ja, wir gehen gleich nochmal ein bisschen in die Praxis. Wir schließen den Theorieteil gleich mal ab.
Ja, genau. Also mein Lieblingsthema, die Frage, wie lange braucht es dann? Also natürlich, als erstes verstehst du erstmal ganz viel über dich selbst. Dann fängst du natürlich automatisch an, nachdem du tiefere grundlegende Kenntnisse hast, du scannst dein ganzes Umfeld, überlegst die ganze Zeit, wie tickt dein Partner, wie tickt dein Bruder, wie tickt deine Family, wie tickt dein Freundeskreis und so weiter. Und das macht total Sinn. Natürlich machst du das nicht sofort fehlerfrei, das wäre ja utopisch, weil ich sag mal, die Menschen schreiben es dir ja nicht auf die Stirn und sagen, ich bin das und das, sondern musst es rausfinden. Dazu muss man natürlich verschiedene Dinge auch beobachten und darüber lernen, die besser einzuschätzen. Aber das ist halt spannend, weil dir dann einfach viele Dinge klar werden.
Ja.
Also so wie du sagst, warum habe ich vielleicht immer die Diskussion zu Hause, wenn es ums Urlaubsziel geht, warum laufen die immer so ab, wie sie ablaufen? Ja, wenn du dich dann nicht eh schon einig bist. Da gibt es ja auch Paare, da wird jedes Jahr aufs Neue diskutiert, blöd gesagt, fahren wir ans Meer oder fahren wir in die Berge. Ja? Und wenn sie einen Kompromiss schließen, ja, wo landen sie dann? Irgendwo im Harz oder so. Ist ja die Frage, ob jetzt beide gewonnen haben oder beide verloren haben. Ja, so. Harz ist eine schöne Ecke, jetzt bin ich falsch verstehen, ja, aber es ist halt dann die Mitte. Es ist halt nicht wirklich Berg und nicht wirklich
See. Es ist das, was keiner will.
Genau, was irgendwie alle so. Aber es wäre der Kompromiss. Ja. So. Und alternativ kannst du natürlich sagen, ja, wir machen jetzt hier ein Jahr Meer, ein Jahr Berge. Naja, dann weißt du vielleicht auch, wie die Urlaube laufen. Aber wurscht, das, wie gesagt, wollen wir jetzt nicht auflösen. Aber du verstehst auch, warum ich vielleicht auf der Arbeit mit den Kollegen oder mit dem Geschäftspartner die immer gleichen Diskussionen führe. Und der eine denkt, boah, Alter, komm mal aus dem Arsch. Ja, gib Gas und laber nicht so lange. Also beziehungsweise denk nicht tausendmal drüber nach. Wir haben es doch jetzt schon, wir lassen es loslaufen. Und der andere denkt sich halt immer, ja, du mit deinen schnellen Entscheidungen, dann rennen wir los, aber wir rennen immer in die falsche Richtung und dann müssen wir wieder zurückrennen. Und dann hast du die immer gleichen Diskussionen und vielleicht auch eine Entfremdung im schlimmsten Fall. Obwohl es eigentlich ganz klar ist, aufgrund der Persönlichkeitstypen, es sind Unterschiede. Und das Schöne ist ja, man kennt es ja aus diesem Beziehungskontext, Unterschiede ziehen sich an.
Mhm.
So. Jeder Persönlichkeitstyp bringt Stärken mit sich und Schwächen. Die gehören halt mit dazu. Die können wir leider nicht loswerden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Geschäftspartner habe, der vielleicht mein Gegensatz ist, der genau die andere Welt hat, was mich natürlich teilweise auf die Palme bringt, weil er viel zu langsam oder viel zu schnell ist, kann er aber halt genau oder sie dann diese Stärken, diese Schwächen halt vielleicht genau ausbügeln, weil da, wo ich eine Schwäche habe, hat die andere Person vielleicht eine Stärke. Und solange dann eine gegenseitige Wertschätzung da ist, ist das super, wenn ich verstehe, wann braucht es mehr von mir. Und wann braucht es vielleicht mehr von den Stärken meines Geschäfts? Dann sind auf einmal Diskussionen, die du geführt hast, gar nicht mehr notwendig, sondern du erkennst, jeder hat seine Stärken und wir müssen die Stärken dort einsetzen, wo sie gebraucht werden, anstatt an den Schwächen des anderen rumzumerken.
Stichwort Angebotsannahme. Können wir ja gleich im Praxisteil nochmal drauf kommen. Ja, also warum? Ich mutmaße ja immer, warum hat der oder die mein Angebot nicht angenommen? Ja vielleicht gibt es dafür Gründe. Ja, und vielleicht setze ich eben einfach nur ein Muster an, was überhaupt nicht zu dem Empfänger passt. Der hat vielleicht ganz andere Bedürfnisse, die ich mit DISC eben sehr viel deutlicher oder sehr viel klarer einschätzen kann. Aber du hast immer noch meine Frage nicht beantwortet. Wie lange brauche ich, bis ich Routine habe?
Tut mir leid, es gibt so viel zu erzählen.
Also, wie lange jetzt?
Im Endeffekt ist, in dem Moment, wo du es mal grundlegend dich damit beschäftigt hast, bist du sofort einen Schritt weiter als vorher, weil du verstehst Dinge sofort anders. Das heißt vielleicht noch nicht, dass ich es automatisch richtig anwenden kann. Und ich glaube, im Vertriebsprozess wirst du von Mal zu Mal besser. Also ich würde die Frage zweigeteilt beantworten. Ich glaube, man ist nie fertig, um besser zu werden. Auf der anderen Seite hat man sofort Vorteile, wenn man sich damit erstmalig beschäftigt hat. So, und dann gibt es halt irgendwo eine Reise zwischen ich gewinne sofort bis ich gewinne noch viel mehr. Das heißt, im Endeffekt geht es sofort los.
Genau. Also ich denke, es ist sicherlich sehr, sehr klar geworden, verkaufen, wie du bist, funktioniert nur dann, wenn dein Gegenüber genauso ist wie du.
Genau.
Und da braucht es eben diese Routine, weil wenn du jetzt einen dominant direkten oben links, ja, Kommunikation schickst oder so kommunizierst wie für einen stetigen rechts unten, dann ist das Ding wahrscheinlich sehr, sehr schnell durch. Ja. Ja? Weil die Geduld wird der dominant Direkte nicht haben.
Also vielleicht noch einen theoretischen Satz. Wir sind am Ende des Tages natürlich nicht dieses Stereotyp. Wir sind immer eine Mischform, aber in unterschiedlicher Austrägung. Und trotzdem gibt es immer einen dominierenden Bereich,
ja,
der uns am meisten in eine Richtung lenkt, der uns am ehesten unsere Handlungsmuster sozusagen erklärt. Es gibt, wie gesagt, Facetten. Man muss da wirklich tief reingehen. Bitte nicht diese 8-Fragen-Tests ausfüllen. Ja? Also kann er machen, aber bringt halt keinen Nutzen.
Das wäre auch tatsächlich der erste Punkt, den ich jetzt anführen wollen würde, wenn wir sagen, okay, was kann jetzt der Hörer direkt machen? Oder ja, wie geht er das an? Wollen wir Theorie-Teil abschließen? Ist das okay?
Ja, genau. Ich wollte ja noch deswegen, lass uns jetzt da reingehen. Also es geht ja damit zum Beispiel schon los, dass es halt Menschen gibt, die sind es gewohnt, schnelle Entscheidungen zu treffen. Ja, das sind sowohl die dominant direkten als auch die initiativ inspirierenden Menschen. Und mit denen kann ich und sollte ich natürlich dann auch relativ schnell in einem Verkaufsgespräch zu einer Entscheidung kommen.
Ja.
Wenn ich das aber weiß, dass das zum Beispiel jetzt ein dominant Direktor ist und der sagt mir, oh, Herr Hoffmann, vielen Dank für das Gespräch, heute schicken Sie mir mal ein Angebot, und ich weiß, das ist ein dominant direkter Mensch, dann weiß ich, das ist eine höfliche Formulierung für schleich dich, aber ich melde mich nicht, ich habe kein Interesse. Hm. Weil der es eigentlich gewöhnt ist, wenn er das haben wollen würde, würde er jetzt
eine Entscheidung. Dann würde er es kaufen, ja.
Genau. So, das heißt, wenn du das bekommst, dann hast du quasi A, kannst du zumindest mal sparen, das Angebot zu schreiben, kannst du eh schreiben, und B, hast du es offensichtlich den Kunden nicht überzeugt. Vielleicht hast du noch eine letzte Chance, irgendwie was zu retten, aber das hättest du vorher feststellen müssen. Du weißt, wenn du den erkennst, ich habe einen dominant Direkten vor mir, dem muss ich heute die Vorteile aufzeigen, und zwar die wirklich die Benefits. Was bringt es ihm? Ja? Und nicht, was bringt es dir und anderen und bla, sondern was bringt es ihm konkret? Und wenn ich das aufzeige, dann kauft er heute auch. So. Und wohingegen es natürlich dann die andere Seite in dem Disk-Modell gibt, die unteren Anführungsstriche, das ist keine Wertung, es gibt auch kein besser oder schlechter, sorry, muss ich nochmal theoretisch ergänzen. Das sind halt Menschen, die sind es gewöhnt, sich fundiert Gedanken zu machen. Ja? Der genaue Gewissenhafte, der muss das durchanalysieren, der baut sich wahrscheinlich zu Hause eine Excel-Tabelle, der will auch nicht nur die Ergebnisse, sondern der will die Beweisführung. Das ist halt jemand, der nicht nur die Studie liest, die Behauptungen, sondern der auch noch die Ergebnisse quasi auf Validität prüfen will. Das ist ja schön bewiesen, Herr Lüthers. Ja, und wohingegen der stetig Soziale, der will natürlich dann auch die Entscheidung mit sich nochmal ausmachen, der muss sich da reinspüren und reinfühlen oder spricht auch nochmal mit dem Umfeld drüber und sagt, oh, ist das eine gute Entscheidung und so weiter und so fort. Das heißt, die sind es gewöhnt und die wollen auch Zeit haben, die wollen heute nicht entscheiden. Wenn die jetzt zu dir sagen, hey, vielen Dank für das Gespräch, schick mir ein Angebot oder schick mir konkret, wie das jetzt abzulaufen hat, nochmal Infos zu, dann ist das wiederum gut. Da wäre es jetzt wieder schlecht, wenn ich versuche, heute zu verkaufen. Also man merkt schon,
ja.
Da habe ich jetzt zum Beispiel in diesem Setting habe ich eine 50-50-Chance. Mache ich es immer gleich, verliere ich 50%. Habe ich schon 50% verloren.
Ja.
Weil ich immer es so mache, wie ich vielleicht bin. Weil ich vielleicht gewöhnt bin, schnell zu entscheiden. Oder weil ich halt immer ein paar Tage drüber schlafen will oder was auch immer. Schon habe ich 50% aller Angebotsgespräche verloren, nur weil ich keine Ahnung habe, wer mir gegenüber sitzt. Weil ich ganz von mir auf andere schließe. Ganz banal, ja. Das ist zum Beispiel eine konkrete Geschichte. Jetzt können wir das Ganze auch nochmal ein 50-50-Beispiel machen. Jetzt drehen wir nur das im Prinzip mal 90 Grad um. Es gibt halt die Menschen auf der linken Seite, die sind halt Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Die brauchen halt eben, wie gesagt, diese inhaltlichen Mehrwerte. Also Stichwort dominant direkt und genau gewissenhaft. Die wollen es halt auf der Sachebene. Ja? Die wollen wissen, was bringt uns das? Warum ist es vielleicht die logische Kaufentscheidung, diese Entscheidung zu treffen? So. Das ist Sachebene. Wohingegen die auf der rechten Seite, die menschenorientiert sind, also die initiativ inspirierenden, als auch die stetig sozialen, die haben da vielleicht eher so den menschlichen Blick und sagen, hey, wie läuft das ab, was bringt mir das, also von Spaß und Abenteuer auf der einen Seite, was hat das für einen Einfluss auf das Zwischenmenschliche, auf die Harmonie im Team und so weiter. Das heißt, da sind ganz, also eher vielleicht, wo man heute sagen würde, das eine sind die harten Fakten, das andere sind die weichen Fakten. Oder die weichen Faktoren, was auch immer. Und da merke ich halt auch schon wieder, gehe ich immer nur auf der Sachebene, so der Ingenieur, der immer sagt, hier Zahlen, Daten, Fakten und meine Konstruktion und so weiter, der würde halt vielleicht die genauen Gewissenhaften und die dominant Direkten noch abholen. Dominant Direkten verliert er vielleicht, weil er zu detailliert wird. Also das heißt, dann verliere ich auch schon wieder 50%, oder wenn ich zu lange rumlabere, dann verliere ich den dominant Direkten auch noch rum, weil ich zu detailliert bin, habe ich schon 75% verloren. Und das ist halt genau die Gefahr, die passiert, wenn ich mich damit eben nicht beschäftige. Und meine Erfahrung ist leider, dass auch im Vertrieb, Vertriebsteams, sich zu 98% damit nicht auseinandergesetzt wird. jetzt lass es 90 sein, aber ich würde eher sagen, es sind eher 98 als 90%. Und dadurch halt die Menschen kommunizieren, wie sie so sind, wie sie schon immer so waren. Und damit aber halt im Prinzip 50-75% des Umsatzpotenzials liegen lassen, weil sie die Menschen nicht erreichen oder die Menschen nicht verstehen und nicht lesen können. Dementsprechend kommunizieren, wie sie sind, und dann lassen sie halt ganz viele Aufträge liegen. Konkretes Beispiel, bitte nicht falsch verstehen, soll nicht arrogant sein. Ich habe in meinem letzten Vertriebsjob in 2200 Gesprächen 1800 Verträge abschließen können. Nicht, weil ich das beste Produkt hatte, weil das hatten meine Kollegen auch, sondern nicht, weil ich halt Beziehungen zu Menschen gepflegt habe, aber Menschen halt auch so behandelt habe, kommunikativ, wie sie behandelt werden möchten. Ich, wie es im Volksmund oder meine Oma mir auch beigebracht hat, heißt, behandle andere Menschen so, wie du gerne selbst behandelt werden möchtest. In der Kommunikation, im Vertrieb müssen wir Menschen so behandeln, wie sie gern behandelt werden wollen. Zitat Dr. Toni Alexandra, aber das nur der Form halber. So. Und da liegt ja eigentlich Magie drin, und deswegen ist es so wertvoll, sich damit zu beschäftigen. Heißt, konkret Anwendungsfall im Vertrieb, rein im persönlichen Verkaufsgespräch, elementar wichtig. Wenn du es nicht tust, verlierst du unheimlich viel Potenzial, obwohl du eigentlich viel Geld schon in Lead-Generierung reingesteckt hast, obwohl es vielleicht teuer war, diesen Prozess dahin zu kommen, Messeauftritte, telefonische Akquise, was auch immer. Und dann verbrennen wir den Kontakt, weil wir die Menschen nicht so behandeln, wie sie gern behandelt werden möchten. Erstes großes Thema. Zweites großes Thema, was damit natürlich einhergeht, du hast es als Geschichte angedeutet und eingesprochen, natürlich auch in der Lead-Generierung. Wenn ich es wüsste, wäre schön, wenn ich ja jemanden auf der Messe schon kennenlerne und ich habe halt ein geschultes Messeteam, die wissen, wie DISC halt funktioniert, dann könnten die auf ihrem Messebericht halt mal so ein schlaues Feld einfügen wie Persönlichkeitstyp und könnten es dann hinterlegen und dann die Kundenansprache aufgrund des Persönlichkeitstyps quasi verbessern. Und ja, dann hätten behaupten, fällt es dir auch viel leichter, einen Anschlusstermin zu machen und einen ersten Auftrag zu gewinnen, wenn du das hättest. So, Lead-Generierung, wie das ganz kalt funktioniert, wissen wir beide heute noch nicht. Man kann natürlich Thesen aufstellen, aber ob die dann valide sind, weiß ich nicht. Finde ich, ist gefährlich, das technisch zu machen. Da muss man die menschlich-emotionale Intelligenz nutzen. Und einen dritten Faktor für den Vertrieb, ganz konkret, jetzt habe ich Bestandskunden, die schon vielleicht kaufen, die ich jetzt nicht erst noch vom Interessenten zum Kunden machen muss. Auch da, ich meine, ich habe ja jetzt eine intensive Beziehung, man kennt sich jetzt schon, jetzt sind auch mehrere handelnde Akteure, jetzt ist vielleicht nicht nur der Außendienst drin, jetzt ist schon der Innendienst mit involviert, vielleicht gibt es noch einen Techniker oder was auch immer. Alle handelnde Akteure können doch dieser die Typisierung oder den Persönlichkeitstyp doch mit eintragen oder bestätigen und dass man sich festlegt, und man kann da ja auch, wie gesagt, mit gewissen Nuancen arbeiten, um dann natürlich auch die Kommunikation, die Folgekommunikation vielleicht auch für etwas günstigere Artikel, wo die Kaufschwelle relativ niedrig ist, wo es zu teuer ist, einen Außendienst quasi hinzuschicken, so anzupassen, dass vielleicht mehr Kauf, also die Conversion halt steigt, dass mehr Leute, die es lesen, quasi auch direkt in den Kauf übergehen. Das sind die Riesenpotenziale, dass es sich halt auch lohnt, da intensiv drüber nachzudenken, intensiver einzusteigen, weil ich halt ableiten kann, wie tickt jemand, wie denkt jemand, wie trifft jemand Entscheidungen, wie schnell, was motiviert ihn, was ist, das kann ich ableiten. Und eine Sache dazu vielleicht noch, bei uns ist es ja so, wenn wir das in Seminaren machen, wir erklären immer erst die Theorie in einem Tag und dann kriegen die Leute ja erst ihr Ergebnis von dem Test, den sie vorher schon ausgeführt haben. Und dann sage ich immer, hey, du kennst dich jetzt 30, 40, 50 Jahre, je nachdem, wie lange du alt bist und wie viel du dich bewusst an dich erinnern kannst. Ja? Und jetzt lade ich dich ein, dieses Testergebnis zu lesen, abzuhaken, wo die Aussagen, die da drinnen dich beschreiben, wo du zustimmst, ein Fragezeichen ranzumachen vielleicht, wo du zweifelst und einen X ranzumachen an die Aussagen über dich, wo du sagst, damit stimme ich gar nicht überein. Und da, wo du ein Fragezeichen hast und wo du vielleicht sagst, das bin ich, so bin ich nicht, vermeintlich, ist die zweite Stufe, sprich mit deinem Umfeld, sprich mit deinen Kollegen, mit deinen Freunden, mit deiner Family, mit wem auch immer und frag die mal, wie die dich in solchen Situationen erleben, ob diese Aussage vielleicht richtig ist. Meine Erfahrung ist bisher, es gab tatsächlich, das klingt jetzt wieder bescheuert, aber es gab noch niemanden, der sein Profil angezweifelt hat. Es gibt immer mal eine Aussage, ein, zwei, wo du denkst, aus diesem ganzen 20-seitigen Ergebnis, wo jemand sagt, boah, mit den ein, zwei Aussagen, da tue ich mich ein bisschen schwer und ich glaube, so bin ich nicht. Klammer auf, vielleicht ist es auch nur, ich will so nicht sein. Gerne. Ich wäre da gerne meine Schattenseite anders, aber ich bin halt so. Und das Umfeld bestätigt es dann aber halt. Und das ist, wie gesagt, nichts ist schlecht, es ist alles gut, gehört alles zu dir, aber sich selbst zu verstehen, gibt so viel innere Freiheit und Frieden und Vorteile, dass du dir dann auch anfangen kannst, dich zu überlegen, wie kann ich meine Schwächen kompensieren? Das ist total super. Oder deine Schwächen überhaupt erstmal akzeptieren. Und wie gesagt, wenn du dann dich selber wiedererkennst, den du 30, 40 Jahre kennst, ich glaube, dann ist auch der Beweis dafür da, dass du sagst, naja, wenn ich jemanden gar nicht kenne und ich den klassifizieren könnte, dann wäre das total hilfreich. Und dann wird es halt auch gut funktionieren. Und das ist natürlich gerade in der Mitarbeiterführung, in der Mitarbeitereinstellung genauso wichtig, weil jeder, der schon viele Menschen eingestellt hat, der sagt, du kannst den Leuten im Forschungsgespräch nur vom Kopf gucken. Ja, das ist so ein geflügelter Satz, der irgendwie immer wieder vorkommt. Und ganz ehrlich, mit so einem Persönlichkeitsprofil kannst du den Leuten halt auch hinter den Kopf gucken.
Wollen wir mal gucken, ob wir es vielleicht abrunden können.
Ja,
das mach ganze doch mal. Ding. Also,
jetzt runde du doch mal ab.
Ja, wir haben ja am Anfang über diese Studie gesprochen, von der ich sagte, kann eigentlich so nicht funktionieren. Tatsächlich habe ich mich an einen gemeinsamen Kunden von uns beiden erinnert. Du wirst dich auch erinnern. Ja? Ein Kunde, dessen Vertriebsprozess sehr, sehr stark über einen kostenlosen Beratungstermin läuft und der eine doch relativ hohe No-Show-Rate hatte. Und was wir gemacht haben, war tatsächlich über diesen Prozess mit einem geschulten Disk-Team die Show-Rate für diese Beratungsgespräche wirklich exorbitant steigern zu können. Ne? Dank Disk, da waren sicherlich ein paar Falschpositive dabei. Aber insgesamt hat sich diese Show-Rate entscheidend verbessert. Nur weil die Telefonistinnen einschätzen konnten, mit wem sie da sprechen und im Prinzip die Kommunikation auf diesen angenommenen Persönlichkeitstyp angepasst hat.
Und weil es die Telefonistin einschätzen kann, kann sich dann die beratende Person, die Verkäuferin, ganz banal gesagt, die Verkäuferin darauf einstellen, weiß auch in der Terminplanung, wird es ein 30-Minuten-Termin oder wird es ein 1,30, ja, also Stunde 30, auch das hat ja Einfluss darauf, wie lange brauche ich denn für ein Verkaufsgespräch. Und das war natürlich, sind halt Erfolgsgeheimnisse, ja.
Das war ein cooles Thema. Also davon dürfte es eigentlich gerne mehr geben, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht damals.
Ja.
Also wenn ich das jetzt zusammenfassen wollen würde, was muss passieren? A, selber verstehen, was bin ich für ein Typ. Am besten nicht über den Schnelltest, sondern wirklich qualifiziert, am liebsten bei dir natürlich. Also dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Das ist ein 2-Tages-Seminar, kostet natürlich Geld, wie alles Gute im Leben, aber es ist belastbar. Und du kriegst also keine Antwort, du bist Typ D, I, S oder G, sondern du kriegst einen Report, da steht jede Menge drin, was auch, wie soll ich sagen, durchaus fürs Leben helfen kann, wenn man es annimmt.
Privat und beruflich.
Privat und beruflich, genau. Also, das mal das Erste, dann auch die Schwächen erkennen, Schwächen annehmen. Das Nächste wäre dann im Kundengespräch den Kunden versuchen zu lesen, den Kunden versuchen natürlich immer mit besserer Routine einschätzen zu können. Sich natürlich auch entsprechend auf die Gespräche vorzubereiten, dass man das anwenden kann. Nachfassen, so wie der Typ oder der angenommene Typ das braucht.
Ja.
Ja? Also du hast schon gesagt, beim D hast du eigentlich beim Nachfassen keine Chance, weil das Thema eigentlich erledigt. Wenn du es da im Verkaufsgespräch nicht schaffst, dann musst du schon wirklich gutes Nachfassen hinlegen, damit das dann noch
klappt. Dann musst du halt das, was du im Verkaufsgespräch verpasst hast, die Benefits und Nachfassen und ganz schnell auf den Punkt bringen, damit du nochmal eine Chance hast.
A oder B, willst du das? Ja, nein, bumm, zack. Und das Thema läuft oder es ist eben vorbei. Bei den anderen drei ist ein bisschen einfacher. Und ich glaube, fast der wichtigste Tipp als Fünfter ist, im Team, wenn es eins gibt, das auch mal so ein bisschen zu trainieren, zu üben. Ja, wirklich diese Routine aufzubauen, mit einem Kollegen.
Ja. Ich mag noch einen 6. Tipp kurz ergänzen.
Unbedingt.
Sorry, muss ich jetzt, geht noch. Wenn du ein Team hast, was vielleicht vertriebstechnisch unterwegs ist, das gemeinsam zu machen, genau, hier liegt noch die nächste Stellschraube. Vielleicht auch sich zu überlegen, wenn ich vielleicht gewisse Anteile weniger habe und vielleicht mich ein anderer Persönlichkeitstyp ein bisschen schneller auf die Palme bringt, dann zu überlegen, kann ich nicht jemand anders aus dem Team mehr in Kommunikation reinschieben, weil es vielleicht zu dem Typ besser passen würde.
Ja.
Heißt auch als Team wie so ein Wolfsrudel gemeinsam auf die Jagd geben, am Ende des Tages nicht entscheiden, wer diesen riesen Papiti-Hirsch erlegt hat, sondern dass das Team genug zu essen hat. Ich glaube, diesen Gedanken darf man halt auch noch reinbringen. Es geht nicht um besser oder schlechter, sondern es geht darum zu sagen, wer hat welche Stärken und wie können wir mit den Stärken des anderen vielleicht meine Schwächen kompensieren. Das ist der eigentliche Magie im Vertrieb, auch dass im Prinzip der Vertriebler vielleicht sich auch nicht als der Chef oder so sieht, sondern als Teil des Teams und sagen halt, welche Stärken habe ich hier? Tipp Nummer 6.
Also ich glaube, wer es jetzt bis Minute 40 geschafft hat,
ach du Schreck, 40 Minuten,
der wird jede Menge Fragen haben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Antworten gibt es auf www.andreas-hoffmann-akademie.de oder auf LinkedIn. Einfach bitte fragen.
Ihr merkt, das ist mein Lieblingsthema, ja? Also super gerne.
Ja. Und wenn ihr auch eine Vertriebspipeline wollt, die also wirklich No-Show-Raten oder andere Vertriebserfolge verbessert, dann wisst ihr, wo ihr fragen könnt. Da gibt es belastbare Erfolge und Erkenntnisse. Ich habe es schon gesagt, würde ich gern wieder tun.
Genau. Also in der Hinsicht, Herr Lüthers, vielen Dank, dass du diesen Monolog so lange mit mir ausgehalten hast. Alles du hast das Schlusswort schön zusammengefasst, aber ich muss dir jetzt das Schlusswort geben, damit du dann auch noch auf 3 Minuten Redezeit heute kommst. Ja.
Passt. Alles gut. Schöne Woche. Bis bald.